Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht. Für die, die es vielleicht nachhören, die können das jetzt hier jetzt vielleicht nicht sehen. Ganz bekanntes Bild. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Was sieht man da drauf? Einen Astronauten, der grüßt seine... Upsa, eins zu weit. Ja, da sind wir wieder. Entschuldigung. Wieder eins weiter. Der grüßt die Flagge seines Landes. Wir sagen jetzt nicht, welches Land, wegen dem Blutdruck. Und hinter ihm seine Mondlandefähre und sein Fahrzeug, mit dem er da offensichtlich auf dem Mond rumgefahren ist. Da gibt es viele Leute inzwischen, die sagen, das ist gar nicht auf dem Mond. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Da wurden wir belogen. Also ich bin es nicht. da wurden wir belogen. Das ist alles Fake, was da gemacht worden ist. Das wurde auf der Erde irgendwie gefilmt und sie bringen dann Bilder und Filme als Beweise, hier stimmt was nicht. Also zum Beispiel auf einem dieser Steine vom Mond, da scheint ein C drauf zu sein. Und da sagen die, ja, das ist klar, das war halt irgendjemand in Hollywood, die markieren immer ihre Requisiten und da musste dann dieses C-Requisit offensichtlich hin. Und dann ist das dieser Stein geworden, der C-Stein. Und die NASA hat es dann immer versucht zu erklären, warum das so ist und warum das auf den Bildern so ist. Und irgendwann hat sie es aufgegeben. Die NASA hat gesagt, je mehr wir erklären, desto abstruser wird das Ganze und desto mehr, also es glaubt uns sowieso dann niemand. Die Leute, die davon überzeugt sind, die glauben das nicht. Jetzt ist die Frage, ist das bei uns, also wir sind hier heute in einem christlichen, religiösen Versammlung, ist das bei uns vielleicht auch so? Sitzen wir vielleicht einem riesen Betrug auf? Karl Marx hat vor bald 200 Jahren gesagt, die Religion ist das Opium des Volkes. Also das ist nur dazu da, um die Menschen ruhig zu stellen, sie ein bisschen glücklich zu machen. Aber das ist nicht das Echte, das ist nicht wahr. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was die Bibel dazu sagt, was wir da drin finden. Und jetzt gehen wir auf die nächste Folie, Markus. Da steht, ich lese den ersten Satz von einer Schrift, die genannt wird, das Evangelium des Lukas. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Ist euch aufgefallen? Es ist genau ein Satz. Wir reden von Versen, aber es ist ein Satz, der ziemlich lang ist. Meine Lehrer in der Schule haben immer gesagt, das ist ein Bandwurmsatz. Versteht ja keiner. Und in dem Fall ist es Absicht. Dieser eine Satz ist so geschrieben, wie die ganzen klassischen Werke im Altertum eben geschrieben sind, wenn man sich gut ausdrücken möchte. Philosophen, Historiker, Dichter, Denker, Staatslenker haben so geschrieben. Und ab Vers 5, ab dem nächsten Abschnitt, als dann sozusagen die Geschichte wirklich losgeht, das hier ist der Prolog, da wechselt dieser Aufschrieb in das Koine-Griechisch, in das Gemeine-Griechisch. Da kommen kürzere Sätze, da ist alles ein bisschen besser verständlich, da ist es einfacher. Ist angelehnt an die Septuaginta, an die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Jetzt ist die Frage, wer hat denn das geschrieben? Steht nichts dabei, wer es geschrieben hat. Aber wer immer das hier geschrieben hat, der hat auch das andere Buch geschrieben, die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte, die fängt nämlich fast ähnlich an, die sagt, die nimmt Bezug auf das hier, was hier geschrieben steht. Die sagt, ich habe dir den ersten Bericht geschrieben, lieber Theophilus, durch diesen Namen wissen wir, dass der dann auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und wenn man dann ein bisschen weiterliest in der Apostelgeschichte, dann wechselt es von der ersten, also eine Person, die irgendwas beschreibt, also in der dritten Person, auf einmal in ein Wir. Das heißt, die Person, die das schreibt, die ist auf einmal dabei. Und wenn man dann das Ausschlussverfahren anwendet aus den Briefen vom Apostel Paulus, dann landet man bei dem Namen Lukas. Und es ist tatsächlich so, dass die alte Kirche, die ganze Tradition immer gesagt hat, dass das der Lukas war. Es gab niemand anders, der gesagt hat, es muss jemand anders gewesen sein, sondern es ist ziemlich eindeutig, dass das einer war, der Lukas geheißen hat. Und dieses Evangelium zusammen mit der Apostelgeschichte ergibt mehr als ein Viertel vom Neuen Testament. Diese Person hat mehr als ein Viertel des Neuen Testaments geschrieben. Ein weiteres Viertel kommt vom Apostel Paulus und Johannes hat ein Fünftel geschrieben, da sind wir schon bei 70%. Wer war dieser Lukas? Er stellt sich ja selber gar nicht vor. Weder, also in seinem ganzen Aufgeschreibe nimmt er sich selber komplett zurück. Man hört von ihm nie was, außer dass er irgendwann mal eben wir sagt. Aber in den Briefen von Paulus, da ist er dreimal erwähnt. Lukas deutet darauf hin, dass er Grieche war. Das ist ein griechischer Name, also ist er wahrscheinlich kein Jude, sondern ein Heide. Und er wird in Kolosser 4, Vers 14 von Paulus erwähnt. Da heißt es Lukas, der Arzt, der Physikus. Offensichtlich ist es jemand, der sich mit Medizin ein bisschen auskennt. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit heutigen Medizinern. Wahrscheinlich, der Vorteil ist, die haben vielleicht alle schon damals Latein gesprochen. Es ist lustig, dass die Mediziner heute noch Latein reden. Und eine Anmerkung, dass er Mediziner ist. Der Markus schreibt in seinem Evangelium in Kapitel 5, Vers 26 von einer blutflüssigen Frau. Und er schreibt, da war eine Frau, die hatte einen Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und alle ihr Gut darauf aufgewandt und es hat ihr nichts geholfen, sondern es war schlimmer geworden. Das lässt der Lukas weg. Diesen Satz, also er hat die ganze Geschichte drin, aber den Satz hat er nicht mit drin. Er hat vielleicht doch ein bisschen eine andere Perspektive gehabt. Dann wird er erwähnt in Philemon, in dem einen Brief an den Philemon, dass er Mitarbeiter von Paulus war. Aber nur das. Und dann, ein bisschen spektakulärer vielleicht, im zweiten Timotheusbrief, als der Paulus an den Timotheus schreibt, 2. Timotheus 4, Vers 10, da schreibt der Paulus zu dem Timotheus, beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonik gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas allein ist bei mir. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Und dann ein bisschen später, bei meinem ersten Verhör, stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Und daraus merken wir, dass der Lukas, der ja, wie gesagt, in der Apostelgeschichte schon dabei war, hier ganz zum Schluss, bevor Paulus wahrscheinlich kurz vor seiner Hinrichtung steht, immer noch bei ihm ist. Also er ist ein ganz loyaler Mitarbeiter, jemand, der den Paulus ganz lang begleitet hat, viel von ihm gehört hat, viel mit ihm geredet hat. Und der ist dabei, auch wenn es schwierig wird. Und da kann er uns sicherlich auch ein Vorbild sein. Und hier in unserem Abschnitt, in diesem einen Satz, da stellt er sich als Historiker vor. Warum Historiker? Er sagt, er hat Augenzeugen befragt. Ihm war es wichtig zu gucken, und da kommt vielleicht der Arzt ein bisschen raus, ihm war wichtig zu sehen, was ist genau passiert, wie ist das passiert, was war der Zusammenhang. Er sagt, er kennt die anderen Berichte auch, aber er will es jetzt nochmal in einer anderen Reihenfolge, er will es jetzt nochmal in der guten Ordnung aufschreiben. Er stellt Zusammenhänge her, um Dinge nachprüfbar zu machen. Kennt ihr alle aus Lukas 2? Der Augustus wird da erwähnt, der Quirinius wird erwähnt und dadurch kann man zum Beispiel die Zeit der Geburt kann man sehr gut eingrenzen. Es ist nicht immer chronologisch, aber es ist logisch. So wollte er das aufschreiben. Und ich denke, das ist ihm eigentlich sehr gut gelungen. Er hat, wie gesagt, ihm war es wichtig, Augenzeugen zu befragen. Einen haben wir schon gehört, das war der Markus. Es war der Markus vom Markus-Evangelium. Also es ist nicht so, also wenn man zum Beispiel diese Quellenscheidung betreibt, wie wir es in der Schule dann gemacht haben, wie wir das dann gelehrt worden sind, ja, Markus hat das jetzt von dieser Quelle Q und dann hat der Matthäus das auch und dann haben die das zusammen und so weiter. Nein, die kannten sich, ja, die haben sich drüber unterhalten. Also möglicherweise hat Lukas das Markus-Evangelium schon ziemlich gut gekannt, was da aufgeschrieben worden ist und er konnte den auch fragen, was war da? Und das Zweite ist, in dieser Wir-Zeit in der Apostelgeschichte, da gibt es eine Zeit, als der Paulus 2 Jahre lang in Caesarea festgehalten worden ist, bevor er nach Rom gegangen ist, da war der Lukas auch bei ihm. Und er hat wahrscheinlich dann die Gelegenheit gehabt, auch nach Jerusalem zu gehen und da war die Urgemeinde ja schon relativ groß, aber es waren alle noch da, die alles miterlebt haben, also alle Augenzeugen. Und er konnte mit ihnen reden, wahrscheinlich auch Maria. Einige denken, dass er die Geburtsgeschichte, die ja nur bei ihm so ausführlich überliefert ist und aus der Sicht von Maria geschrieben ist, dass er deswegen die so gut berichten konnte, weil er eben tatsächlich mit Augenzeugen geredet hat. Warum macht der Lukas das? Das sagt er uns auch. Einmal wegen diesem Theophilus. Der Theophilus, das ist der Gottlieb. Das ist nämlich so, das ist sein Name. Theos, Gott, Philos, der Liebende. Offensichtlich war es ein angesehener Mann, wahrscheinlich oder möglicherweise in Alexandria ansässig. Und der war offensichtlich von ein bisschen höherem Stand, weil nur deswegen schreibt er Lukas das so hochgestochen. Der war das offensichtlich gewöhnt, dass er so angesprochen wird. Und offensichtlich ist dieser Theophilus zum Glauben gekommen. Er hatte schon geglaubt und jetzt hat er vielleicht Fragen. Er hat es von Paulus gehört, was Paulus alles gelehrt hat, aber woher kommt das alles? Wer hat es? Wie kam das? Und jetzt bekommt er durch den Lukas, so schreibt er das, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist, jetzt bekommt er den historischen Hintergrund, den Kontext, die Erzählung dazu, wie ist das alles gekommen? Zum Beispiel lehrt der Paulus in Epheser 2, Vers 1 und 5 so Sachen wie, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ich war nicht tot, ich habe gelebt. Und im Vers 5, auch ihr, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Warum? Und dann schreibt der Lukas in seinem Evangelium, Lukas 15, vom verlorenen Sohn, wo der Vater sagt, mein Sohn war tot und jetzt ist er wieder lebendig geworden. Und jetzt blickt der Theophilus, so war das. Deswegen hat der Paulus das gesagt, weil Jesus das gesagt hat. Wir waren tot, der verlorene Sohn war ja nicht tot, aber für den Vater war der tot. Und jetzt kann er es verstehen. Genauso die Worte von der Einsetzung vom Abendmahl. Der Paulus schreibt die im 1. Korinther 11, Vers 23 bis 25. Und der Lukas schreibt sie ganz genau gleich in Kapitel 22, Vers 19 in seinem Evangelium. Also der Theophilus, der hat schon geglaubt. Und jetzt bekommt er die Bestätigung. Jetzt bekommt er, wie ist das passiert? Wie kam das eigentlich in die Welt? Warum macht es der Lukas noch so? Weil er selber Heide ist. Bisher ging es hauptsächlich um die Juden, er ist aber selber Heide. Und jetzt erfährt er von Paulus, nein, alle sind gemeint und er möchte das für alle aufschreiben. Das kann man in diesem Griechisch, was er schreibt, auch ein bisschen sehen, dass er so griechische, also hebräische Fachausdrücke, dass er die gleich übersetzt. Also zum Beispiel Matthäus und Lukas, die schreiben von Golgatha und müssen das dann übersetzen. Da steht dann immer drei Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Der Lukas schreibt sofort Schädelstätte, der sagt gar nicht Golgatha. Bei ihm ist das Heil und die Rettung im Vordergrund beim Lukas. Markus und Matthäus, denen ist eher wichtig, den Juden zu sagen, Jesus ist wirklich der Messias. Er ist der, der versprochen wurde und jetzt ist er gekommen. Der Johannes, dem ist wichtig zu sagen, Jesus ist Gott. Jesus und Gott, der Vater, die sind eins. Und beim Lukas, da ist wichtig, so hat es sich abgespielt und jetzt ist die Rettung da. Ihm ist wichtig, dass er sagen kann, das Heil ist jetzt gekommen, es ist so und so passiert, es ist jetzt sozusagen vorbei, aber uns steht es jetzt zur Verfügung. Und da ist ja auch das Dritte oder das Vierte, das hat sich unter uns erfüllt, schreibt er. Von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben. Das ist Heilsgeschichte. Geschichte ist das, was passiert ist. Geschichte ist das, was man nachprüfen kann. Ist die Mondlandung wirklich passiert? Also ich war nicht dabei, das war nachdem ich geboren bin. Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das ganz sicher wissen? Und genauso hier, ist das wirklich passiert mit Jesus und mit den Wundern, mit der Auferstehung? Der Lukas möchte das ein Stück weit nachprüfbar machen. Und er sagt, es ist Geschichte. Es ist passiert und so hat sich's abgespielt. Es ist kein Kreislauf, wo man immer wieder stirbt und wieder aufersteht sozusagen und dann spielt sich das Ganze von Neuem ab. Nein, einmal Leben und danach das Gericht. Es ist einmal passiert und es reicht. Es ist auch kein Karma, wo ich dann wieder beim nächsten Mal in die niedere Schublade eingestuft werde oder in die nächste, sondern es ist Gnade. Das ist die Rettung. Das ist das Heil, was uns zur Verfügung steht. Und wie der Paulus einmal in einem seiner Briefe schreibt, Lukas ist hier ein Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, jetzt wären wir eigentlich schon am Ende. Alles super recherchiert, alles gut bezeugt. Und trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die diese gute Botschaft nicht annehmen und sich entschieden haben, nö, das glaube ich nicht, ich brauche einfach mehr Beweise. Habe ich was mitgebracht? Das können wir jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Das ist eine Tabelle. Und in dieser Tabelle sind die ganzen Schriftsteller des Altertums aufgeführt. Also die so zwischen 1000 vor Christus bis paar hundert nach Christus gelebt haben, Sachen aufgeschrieben haben, dann ist eine Spalte davon, wann wir die früheste Abschrift haben und wie viel Zeit da dazwischen liegt und wie viele Abschriften wir jetzt davon haben. Und da sind so Namen dabei, die kennt ihr alle, den Cäsar, von dem habt ihr schon mal was gehört, den Aristoteles, den Plato, und wen kennt er noch? Homer, die Iliad, das ist diese Belagerung von Troja bei den Griechen. Und meistens ist so im einstelligen, zweistelligen Bereich, dass wir die Anzahl der Abschriften, die wir haben, und oft liegen 1000 Jahre oder 500 Jahre dazwischen, wenn sie es wahrscheinlich aufgeschrieben haben oder sagen, dass sie es aufgeschrieben haben, bis man die erste Kopie mal hat. Da kann natürlich viel passieren in der Zeit. Und es ist eine Kritik am Neuen Testament, das ist so Hörensagen, also einer hat mal was gehört und haben sie es immer wieder abgeschrieben und dann ist das ja dann verfälscht worden. Und das ist beim Neuen Testament komplett anders. Das Neue Testament wurde in der Zeit zwischen 50 nach Christus bis 100 nach Christus geschrieben und die ersten Fragmente, die sind von 125 nach Christus. Das heißt, es sind nur 25 Jahre zwischen dem Schreiben und dem, oder vielleicht noch ein bisschen mehr, 75 Jahre, bis zu dem, wann wir die erste Abschrift davon haben. Und von diesen Abschriften, und das ist die untere Tabelle, die untere Anzeige da, da haben wir 24.000 dieser Abschriften. Dagegen ist das Ganze, also wenn jemand anzweifelt, dass Jesus überhaupt gegeben hat, dass sich das so stattgefunden hat, der muss viel mehr anzweifeln, dass es den Cäsar gegeben hat mit seinen gallischen Kriegen. Oder gut, den Homer, das ist eh eine Dichtung, aber Aristoteles, was der gesagt hat, vielleicht hat sich das jemand 1000 Jahre später ausgedacht. Also es ist super bezeugt, es ist erdrückend, was wir vom Neuen Testament haben. Und es geben sogar Menschen zu, die nicht glauben. Es gibt einen Neutestamentler, der Bart Ehrmann, der ist nicht Christ, aber er beschäftigt sich mit dem Neuen Testament, ist da sehr tief drin, ist auch sehr angesehen. Und er sagt, die ältesten und besten Quellen, die wir über das Leben von Jesus haben, sind die 4 Evangelien des Neuen Testaments, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das ist nicht nur die Ansicht von christlichen Historikern, die eine hohe Meinung des Neuen Testaments und seines historischen Werts haben. Es ist die Sicht aller ernsten Historiker der Antike jeder Art, von überzeugten evangelikalen Christen bis Hardcore-Atheisten. Das hat der Bart Ehrmann geschrieben im Zusammenhang mit diesem Da Vinci Code. Da gibt es ein Buch und einen Film. Und da geht es um ein Evangelium, das versteckt wurde von Maria. Und er sagt, das kann man einfach nicht ernst nehmen. Das, was wir hier haben, das ist viel besser bezeugt und das ist die Wahrheit. So, seid ihr jetzt überzeugt? Wenn es sogar die Nichtchristen sagen, ich glaube das nicht. Alle Beweise reichen nicht. Wenn ich es noch so gut beweise, gibt es immer noch Menschen, die sagen, ich glaube das nicht. Wo braucht man Beweise? Wo braucht man Beweise? Vor Gericht. Und wer entscheidet über diese Beweise? Wer trifft die Entscheidung? Wem werden sie präsentiert? Und wer sagt dann, ja, nein? Der Richter. Und der Mensch erhebt sich in dem Moment zum Richter über das, was die Geschichte gemacht hat. Und es ist keine gute Idee, sich über Gott zu erheben und sagen, ja, den Beweis akzeptiere ich oder den Beweis akzeptiere ich nicht. Das hat der Pilatus schon probiert. Der ist dann nur weggelaufen mit dem Satz, was ist Wahrheit? Das hat der Sanhedrin, der Hohe Rat, hat es probiert, über Gott Gericht zu halten, hat letztendlich den Kürzeren gezogen. Und das ganze Römische Reich hat es auch versucht, hat nicht funktioniert. Warum? Weil ich mit Gott anfangen muss. Weil das Zeugnis der Bibel ist, dass ich anfangen muss mit Gott. Wenn ich es von vornherein ablehne, dann wird kein Beweis genug sein. In Sprüche 1, Vers 7 steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Der Erkenntnis anfangen. Wenn ich was wissen will, dann muss ich mit Gott anfangen. Und es hat massive Konsequenzen. Das geht so weit, dass es Christen gibt, die sagen, ich muss mit Gott anfangen. Und wenn ich mit Gott anfangen muss, dann haben die nicht mit Gott anfangen, ein Riesenproblem. Weil woher wollen die irgendwas wissen? Wie können die für irgendwas sicher sein? Und wie bei dem Theophilus, der schon mal was gehört hat, der zum Glauben gekommen ist und jetzt noch eine Bestätigung sucht, ist es einfach so, der Glaube kommt zuerst. Das ist meine Erfahrung im persönlichen Gespräch, dass meistens ich dann was über den Grund erfahre, warum jemand das Evangelium ablehnt, warum jemand sagt, ich kann das nicht glauben, warum jemand Beweise nicht akzeptiert. Also einmal ist schon länger her, hat mir jemand gesagt, ich habe gebetet, ich habe wirklich lange gebetet und Gott hat es nicht erhört und deswegen kann ich das nicht glauben. Oder erst vor kurzem, das würde ich jetzt nicht sagen, dass er nicht Christ war, aber er hat gesagt, ich habe das alles weggeworfen eigentlich. Ich bin von meinem Pastor betrogen worden, belogen worden. Was er sagt, das hat einfach alles nicht gestimmt. Und ich denke, wir müssen im persönlichen Gespräch, das ist meine Erfahrung, möchte ich euch auch Mut machen, zuzuhören und den Dingen auf den Grund gehen. Warum lehnt es jemand ab? Und meistens ist irgendwas in der persönlichen Erfahrung. Ich möchte zurückkommen zu meinem Bild am Anfang. Der Mann auf dem Bild ist der James Irwin. Er ist mit Apollo 15 zum Mond geflogen, ist dann wieder zurückgekommen, hat dann den Dienst quittiert. Er war ja bei der Air Force und ist dann aber ausgestiegen, hat eine Stiftung gegründet und ist dann herumgereist in der ganzen Welt und hat von Jesus erzählt. Und ich sage jetzt nicht wer, aber irgendwann mal war er in Heidenheim und dann durfte derjenige, weil er zu jung war, zu diesem Abend nicht hin. Und meine Schwestern durften hin und ich habe mich riesig geärgert. Ich wollte auch Astronaut werden damals. Also es war irgendwann in den 80ern. Und sie haben mir aber so eine Schallplatte mitgebracht. Siegfried Fietz hat so Musik aufgenommen und er hat nebenher, also so hinter der oder über der Musik, hat er vom Mond erzählt. Und es hat mich sehr beeindruckt. Und er hat gesagt, es ist wichtiger, dass Jesus seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat, als dass der Mensch den Fuß auf den Mond. Und als ich von diesen Verschwörungstheorien gehört habe und wie die NASA versucht hat, das zu widerlegen und es nicht geschafft habe, da habe ich mich an ihn zurückerinnert und habe gedacht, wie kann jemand, der sozusagen die ganze Zeit gelogen hat über diese Mondlandung, mir dann erzählen, dass das Beste ist, dass Jesus jetzt da ist. Ich kann das nicht, also es macht keinen Sinn. Es wäre dann besser gewesen, er hätte einfach nichts mehr vom Mond gesagt, sondern nur noch irgendwie gepredigt. Nein, das hat er nicht gemacht. Und das ist diese persönliche Erfahrung. Ich bin mir sicher, dass der Mann auf dem Mond war, der hat Bücher geschrieben, es gibt Videos, es gibt diese Bilder. Und ich bin mir sicher, dass er auf dem Mond war. Und deswegen, wer immer mir da irgendwas erzählen will, die Mondlandung hat nicht stattgefunden, dem sage ich, das glaube ich dir nicht. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass wir von dir lesen dürfen. Danke, dass wir von dir erfahren dürfen. Und dass wir genau recherchieren können und feststellen dürfen, ja, so war's. Du lügst nicht, du hast uns nicht betrogen, sondern du lebst und du möchtest uns das ewige Leben, das Heil schenken. Ich bitte dich, dass du noch viele dazu bringst, dass die erkennen, dass du das wahre Leben bist, dass du das wahre Leben gibst und dass du nicht ein Lügner bist. Möchte ich jetzt bitten für uns. Segne uns, auch in unserem Zeugnis, dass wir anderen weitergeben können, dass du der Herr bist, der Herr über Himmel und Erde, über Leben und Tod. Hab Dank dafür. Amen.